Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über eine Ausstellung in Dresden, die fertig vorbereitet ist, aber nicht eröffnet wurde. Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Slowakei, der von der Regierung abgeschafft wurde. Von Heldinnen und Helden, ausgestellt im Militärhistorischen Museum in Berlin. Und wir reden über 100 Jahre Pennen, was gerade von der deutschen Sektion in Hamburg gefeiert wird. Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Eine Ausstellung ist fertig, es gibt einen Pressetermin, doch dann wird die Ausstellung nicht eröffnet. Warum das, fragt man sich selbstverständlich. Warum wurde in Dresden bei den staatlichen Kunstsammlungen offenbar eine Notbremse gezogen? Eine Ausstellung in der Albertina wollte die deutsche Aufarbeitung des Kolonialismus thematisieren und dabei besonders die DDR-Vergangenheit in den Blick nehmen. Warum also die Notbremse? Darüber möchte ich nun mit Marion Ackermann sprechen. Sie ist die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und am Telefon. Frau Ackermann, guten Abend.
Guten Abend.
Das Jahr 1983, das ist der Titel dieser Ausstellung, gezeigt werden, sollte dort unter anderem ein digitales Modell des ersten deutschen Konzentrationslagers, das 1905 von der deutschen Kolonialmacht auf der Insel Shark Island in Namibia errichtet wurde. Welche Idee lag denn dieser Ausstellung zugrunde? Was wollte sie leisten?
Ja, sie hat ja damit zu tun, dass wir seit vielen Jahren uns auch mit ostdeutscher Geschichte befassen und ganz speziell darum, was eigentlich zu DDR-Zeiten sich niedergeschlagen hat in den Kunstsammlungen, die wir bewahren. Also was sind eigentlich für globale, internationale Aspekte in den Kunstsammlungen überliefert aus dieser Zeit? Und dann haben wir natürlich verschiedenste geografische Bezüge und geopolitische Bezüge, muss man sagen, die man entfalten kann. Und das war natürlich damals geframed unter dem Titel Völkerfreundschaft oder Bruderländer. Und das zu untersuchen, wie war eigentlich das Verhältnis? Und da spielt Namibia mit der SWAPO, ja, als der damaligen Befreiungsorganisation und natürlich der ganzen Vorgeschichte der deutschen Kolonie Südwestafrika und dem Völkermord eine ganz wichtige Rolle.
Zweifellos ein spannendes Thema. Diese Ausstellung, die wurde nicht abgesagt, sie wurde nicht eröffnet. Das ist vielleicht ein feiner, kleiner Unterschied. Wer hat das denn veranlasst? Sie, die Direktorin oder die Kuratorin, die simbabwisch-amerikanische Soziologin Zoe Samaduzzi?
Ja, also sie war es selbst. Die Ausstellung ist fertig, sie ist immer noch da, die Türen sind geschlossen. Und leider hat die Kuratorin das so entschieden, das zu machen. Und ja, ich kann vielleicht mal schildern, was vorausgegangen war, wobei das gar nicht so einfach ist, weil es alles in kürzester Zeit sich ereignet hat. Man muss dazu sagen, erschwerend kam hinzu, dass die Ausstellung erst am Vorabend zu sehen war. Vorher war es ein leerer Raum. Und wenn ich von wir spreche, heißt das, dass wir eigentlich gewohnt sind, mit unserer Institution im Museum, mit den verschiedenen Mitarbeitenden gemeinsam auch zu diskutieren, um damit, denn wir müssen es verstehen, damit wir es dem Publikum vermitteln können. Da gehört die Presse dazu, aber auch Medien und aber auch Bildung und Vermittlung und viele andere Bereiche. Und dadurch, dass es so knapp war und so spät und auch kein persönliches Gespräch möglich war, aber ganz viele Fragen aufkamen in dieser Komplexität des Themas, gab es dann auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Erregung in, in dem Gespräch. Und es war keine Zeit, das weiter auszudiskutieren.
Haben Sie sich da ein bisschen überrumpelt gefühlt von dieser Kurzfristigkeit?
Also ich mag das jetzt gar nicht so negativ bewerten. Also wenn ich sage, es gibt Lessons learned, würde ich sagen, dass man für die Zukunft einfach ganz klar sagen muss, solche komplexen Projekte müssen im Vorfeld auch mit den Teams im Innern viel stärker ausdiskutiert werden.
Vielleicht können Sie ein, zwei Fragen, die sich da gestellt haben, erklären, Frau Ackermann. Was wollten Sie wissen?
Ja, zum einen mal ist ja eine Kernthese der Ausstellung, die wir auch gar nicht anzweifeln, aber die natürlich zitiert werden muss, ist, dass die Kuratorin von der teilweisen Anerkennung durch die Bundesregierung spricht und dass es dort eine Verweigerungshaltung gäbe von Seiten der deutschen Regierung. Ich habe so verstanden, dass die Kritik darauf beruht, dass nur von Regierung zu Regierung gesprochen wurde, aber nicht von den Vertretern der verschiedenen Gruppen in Namibia, die sich ja auch als Nachfahren verstehen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, auch politisch. Aber es war sozusagen nicht weiter erklärt. Also das war ein Aspekt. Ein zweiter war, dass wir auch über die Frage der Holocaust-Opfer diskutiert haben, die dort im Text aufgeführt werden, überhaupt der Bezug zwischen Nationalsozialismus und heutiger Außenpolitik, auch der Bezug zum Gaza-Streifen, und das war nicht das Entscheidende, das stand gar nicht im Vordergrund. Und dann auch noch so Aspekte unserer musealen Praxis, dass wir, wenn wir Multiperspektivität im Raum erzeugen wollen, sehr bewährte Methode darin gefunden haben, diese Perspektiven auch mit dem Namen zu kennzeichnen. Das eröffnet natürlich einen ganz freien Diskurs und man kann auch eigene Meinungen oder die des Publikums hinzufügen. Und auch so Standards, zum Beispiel die Frage, kann man Bilder der Gewalt oder von Human Remains zeigen? Was ist mit sensibler Sprache? Wir wollten einfach das ausdiskutieren, dann war die Zeit zu knapp und es wurde als Kritik verstanden.
Nochmal zum Stichwort Außenpolitik. Die Kuratorin hat vor gut einer Woche auf ihrem Instagram-Account über Deutschland von der gegenwärtig völkermordenden Außenpolitik geschrieben, die eng mit den Grausamkeiten des faschistischen Imperialismus verbunden sei. Sind das auch so Sätze, so Behauptungen, die Sie kritisieren?
Also wir haben es zunächst mal strikt getrennt. Wir haben ja auch aufgrund der ganzen intensiven Erfahrungen der letzten Monate haben wir einen Code of Conduct erarbeitet, den ich sehr gut finde und sehr tragfähig und der auch bestimmte Dokumentarerfahrungen mit aufgenommen hat, nämlich, dass wir als staatliche Bedienstete immer erst jedes Projekt der allgemeinen Öffentlichkeit zur Kenntnis geben können, um nicht in die Gefahr zu geraten, irgendeine Form von Zensur auszuüben und dann diesen Diskurs aber zu moderieren. Zwischen Künstler, Externen und eben Publikum. Und das hatten wir fest vor. Wir hatten fest vor, diesen Diskurs dort in diesem Raum zu führen und zu moderieren.
Ist das zugrunde liegende Problem vielleicht mit dem Begriff Kontextualisierung zu fassen? Wenn man diesen Begriff sehr weit fasst, dann kann man ja damit auch aktivistische Politik betreiben. Also zum Beispiel vom Völkermord in Namibia zum vermeintlichen Genozid bei den Palästinensern kommen.
Ja, es gibt in der deutschen Tradition, so nach meiner Wahrnehmung, ist ja der Forschungsbegriff sehr eng gefasst. Auch im Grundgesetz ist die Meinungsfreiheit und die Forschungsfreiheit ja sozusagen zwei verschiedenen Paragraphen gefasst. Und von daher sind wir es nicht so gewohnt in der Tradition, dass persönliche Meinung oder vor allem natürlich auch Aktivismus verbunden wird. Das ist aber schon im anglikanischen Raum ganz anders. Das ist in den Niederlanden ganz anders und das ist auch in Ländern des globalen Südens anders. Das heißt, es stoßen auch verschiedene vielleicht Praktiken aufeinander und weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld. Da gibt es gerade im Moment auch ganz wichtige Kongresse dazu, die sich auch mit der Frage von Forschungsfreiheit auch gerade in Deutschland befassen. Wir müssen ja aus dieser Unerbittlichkeit der Polarisierungen endlich mal hinauskommen und müssen Wege finden, wieder zueinander zu finden und zu sprechen miteinander.
Genau, danach wollte ich auch noch mal fragen nach diesen Forschungsergebnissen. Und das war ja wohl, so stand es in der Pressemitteilung auch, oder ist ein Ziel dieser Ausstellung, neueste Forschungsergebnisse künstlerisch zu präsentieren. Das verstehe ich konzeptionell nicht. Wie können Sie denn Forschungsergebnisse künstlerisch präsentieren? Das kann ja sehr schnell sehr, sehr groß werden.
Ja, das ist sehr ungewöhnlich, aber auch eigentlich toll gelöst. Ich habe eigentlich an diesem Punkt überhaupt keine Kritik an der Ausstellung, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich ganz begeistert gewesen. Die Wandtexte, die von der Kuratorin Sarita Muzzi verfasst sind, haben zum Beispiel auch eine poetische Dichte. Ja, sie spricht zum Beispiel über den Solidaritätsbegriff, der beides sein kann. Etwas Positives, aber auch ein Knüppel. Ja. Dann kommt dazu, hat sie eine Künstlerin eingeladen, die wiederum mit einer Installation im Raum ist. Und sie hat Ihl Weizmann mit Forensic Architecture eingeladen, dort eine Installation zu machen. Die sind wiederum von den Gruppen aus Namibia selbst beauftragt worden, deren Geschichte aufzuarbeiten. Also es ist eine Verknüpfung von verschiedenen forschungsbasierten, künstlerischen, auch spekulativen Aspekten zu einem sehr dichten Raum, der eigentlich alles an Stoff vorhält, um daraus eine wunderbare Diskursreihe zu machen für unser Publikum.
Dass es unterschiedliche Sichtweisen, ja auch Konflikte gibt, ist völlig klar. Das ist ja auch gut so. Streitkultur ist wertvoll. Wäre in diesem Fall Transparenz aber nicht auch wichtig gewesen? Die Hinweise auf die Ausstellung sind, wenn ich das richtig gesehen habe, von der Webseite der staatlichen Kunstsammlung verschwunden. Wäre das Darstellen und auch das Aushalten von unterschiedlichen Positionen nicht auch wichtig?
Ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Das wusste ich jetzt gar nicht. Es hat, glaube ich, nur praktische Gründe, dass keiner jetzt umsonst hinkommt und vor verschlossener Tür steht. Wir haben dem Publikum, was ja anwesend war am Eröffnungsabend, versprochen, dass schon in der nächsten Woche ein Programm rund um das Thema Namibia von uns aus fortgesetzt wird. Also wir werden auf jeden Fall das Thema weiter erarbeiten und verschiedene Personen einladen, die aus verschiedenen Perspektiven sprechen werden und hoffen, und ich glaube, ich bin da eigentlich sehr optimistisch, hoffen, dass auch mit Sarita Muzzi und Ihl Weizmann und den anderen demnächst auch wieder die Fäden aufzunehmen sind. Wir hatten ein einen wunderbaren zweistündigen Talk mit bei Zoom, wo auch Vertreter der verschiedenen Gruppen Namibias dabei waren. Und da gab es auch total positive Stimmen, die gesagt haben, lasst uns doch eigentlich genau in der Konstellation zusammenbleiben und aus diesem punktuellen Scheitern jetzt etwas Großes für die Zukunft machen. Also ich denke, wir brauchen jetzt so einen Moment des Innehaltens, um uns alle neu zu sortieren. Und nächste Woche werden Sie dann von uns hören, wie wir das Thema angehen.
Also mehr über solche Themen, großen Themen, wichtigen Themen sprechen, auch im Vorfeld. Und das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ganz am Anfang, das war sozusagen das Versäumnis.
Ja, das würde ich sagen und das würde ich auch selbstkritisch sagen für unser Haus. Das ist wirklich Lessons learned für die Zukunft. Ich würde einfach sagen, man muss es im Inneren in einer sich auch demokratisch verstehenden Institution komplett auch durchdacht und diskutiert haben, um es dann auch nach außen vermitteln zu können. Und das hätten wir viel mehr tun müssen.
Also das Fazit, Fortsetzung folgt. Das Jahr 1983, die Ausstellung über die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus mit einem besonderen Blick auf die DDR. Eine Ausstellung, die fertig vorbereitet ist, aber noch nicht, möchte ich jetzt sagen, noch nicht eröffnet wurde. Marion Ackermann war das, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Frau Ackermann, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend, sehr gerne. Tschüss.
Das slowakische Parlament hat einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zugestimmt. Die Regierung von Präsident Roberto Fico kann die Sendeanstalt RTVS auflösen und durch eine neue ersetzen. Grund für die Reformpläne war, dass die Regierung gesetzlich nicht in der Lage war, die Führung von RTVS zu entlassen und einfach durch regierungstreue Personen zu ersetzen. Also wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk zunächst aufgelöst und dann wird eine neue Sendeanstalt gegründet. Was das bedeutet für die Slowakei. Darüber möchte ich gleich sprechen mit dem Schriftsteller und Journalisten Michal Chvoretzky, was das bedeutet für die Meinungsfreiheit im Land, für die Demokratie. Doch zuvor hören wir Marianne Allweis. Sie schildert den Ausgangspunkt.
Die Mehrheit für die Abschaffung und Neugründung des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens in der Slowakei war der Regierung sicher. Trotz monatelanger Protestwellen, Streiks und Petitionen stimmten am Ende alle ihre 78 Abgeordneten zu. Premier Robert Fico regiert seit vorigem Herbst mit seiner linksnationalen Smer, einer weiteren linken Partei und einer rechtsnationalen Kraft. Die Parlamentarier der Opposition verließen aus Protest den Sitzungssaal.
Ďakujem vám za schválenie zákona.
Vielen Dank, dass Sie das Gesetz gebilligt haben, sagte daraufhin die federführende Kulturministerin Martina Šimkovičová. Es ist sehr schade, dass einige von Ihnen nicht in der Lage waren, die Absichten des Gesetzes ohne ihre eigene politisch-ideologische Linse objektiv zu betrachten. Zur Begründung der Reform erklärte die Kulturministerin, die öffentlich-rechtlichen Medien würden der slowakischen Regierung feindlich gegenüberstehen. Sie müssten endlich wieder so wörtlich objektiv berichten.
Marianne Allweis. Am Telefon begrüße ich nun den Schriftsteller und Journalisten Michal Chvoretzky. Guten Abend.
Dobrý večer, guten Abend aus Bratislava.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Slowakei also aufgelöst. Das neue Gesetz tritt bereits am 1. Juli in Kraft, also in wenigen Tagen. Was bedeutet das für die Meinungsfreiheit?
Das bedeutet vor allem deutlich mehr politische Einflussnahme auf das, was in öffentlich-rechtlichen Medien zu sehen und zu hören wird. Und es bedeutet teilweise sicherlich auch weitere Schwächung der Pressefreiheit in der Slowakei und Drohung auch allgemein für die Demokratie. Also es macht unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft schwächer, weil wir wieder weniger informiert werden.
Also die Einflussmöglichkeiten der Regierung oder auch des Parlaments oder beidem?
Naja, vor allem die Regierungskoalition von Robert Fico, das ist schon seine vierte Regierung, wieder seit Oktober an der Macht, hat sich als eine große Aufgabe auch gerade grundsätzliche Änderung der Medienlandschaft in der Slowakei geplant und auch jetzt tatsächlich durchgesetzt. Es hat mit den Privatmedien angefangen, wo der Staat auch deutlich mehr Einfluss jetzt hat und hat mehrere kritische politische Sendungen abschaffen lassen. Und jetzt also öffentlich-rechtliche Medien, die bei uns tatsächlich hohes Vertrauen haben, Qualitätsjournalismus betreiben und sich wirklich Mühe zu geben, objektiv, unabhängig Öffentlichkeit zu informieren, das könnte jetzt schnell kaputt werden.
In Deutschland ist der Rundfunk föderal und vor allem staatsfern organisiert. Parlament und Regierung haben keinen direkten Zugriff. Anders also in der Slowakei. Nützt die Regierung jetzt sozusagen einen Konstruktionsfehler aus?
Naja, es geht darum, dass die Struktur ganz noch anders wird. Bisher war das auch relativ unabhängig und die Politiker hatten weniger Einfluss. Dieses neue Gesetz bedeutet eigentlich ein Täuschungsmanöver, es ist ein Trick. Es geht darum, eine neue Mediengesellschaft zu gründen, die eine neue Leitung haben wird. Also es wird der jetzt noch amtierende Direktor abgesetzt und ein neuer politisch parteinahe gewählt und mit ihm auch ein neuer Rat, auch mit dem neuen Namen. Diese Mediengruppe soll jetzt heißen STWR, also auch der Name wird geändert, die Marke wird neu und die Inhalte werden sich höchstwahrscheinlich grundsätzlich ändern.
Und der Rat, der wird dann kontrolliert von der Regierung und vom Parlament?
Da werden sogar auch tatsächlich politische Nominanten und die Mehrheit wird tatsächlich unter der Kontrolle der Regierung. Also es ist eine bisschen andere Entwicklung als in Ungarn, wo Viktor Orban über seine befreundete nahe Oligarchen tatsächlich viele Medien im Besitz hat. Hier ist es eher eine staatliche Kontrolle der Inhalte.
Was sagt denn jetzt die slowakische Öffentlichkeit zu diesem Vorgang? Und wir haben es eben ja in dem Beitrag auch von Marianne Alleweis kurz gehört. Es gab Proteste gegen die Abschaffung. Waren die nicht laut genug, nicht heftig genug?
Naja, wir hatten in der Slowakei den ganzen langen Winter und auch im Frühjahr jede Woche am Donnerstag große Demonstrationen in fast 40 Gemeinden in dem ganzen Land. Dann aber kam vor einem Monat, das kam zu dem Attentat, zu einem brutalen Angriff, Mordversuch an Robert Fico, an den Premierminister. Und seitdem herrscht deutlich mehr Stille und es war auch Schock für das Land. Und die Regierung versucht auch, die Opposition zu beschuldigen hinter diesem Angriff. Und die Proteste sind deutlich ruhiger geworden. Es gibt jetzt in der RTVS selbst eine Gruppe, die auch streikt und die auch auf die Straße geht und sich Mühe gibt, tatsächlich laut zu sprechen, was dort passiert. Mein Eindruck ist aber, dass es bisher eher eine Minderheit ist. Also die Mehrheit der Redaktionen wird sich wahrscheinlich irgendwie anpassen.
Nochmal zurück zu diesem Attentat am 15. Mai auf Robert Fico. Herr Worecki, instrumentalisiert er dieses Attentat?
Sehr stark. Also das ist jetzt ein großes Thema. Seine ersten Videobotschaften waren ganz in dem Sinne, dass die Opposition an diesem Attentat schuldig ist. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Und er behauptet, wir müssen jetzt Opposition bremsen. Er spaltet weiter die Gesellschaft und polarisiert, nutzt auch diese brutale Tat, um die Gesellschaft noch mehr zu verunsichern und auch zu behaupten, ja, wir sehen, die Journalisten hetzen eigentlich nur die Öffentlichkeit und wir müssen dieses gesellschaftliche Klima ändern und öffentlich-rechtliche Medien muss der Staat viel mehr kontrollieren. Das ist diese große Lüge, die er jetzt verbreitet, die ich sehr gefährlich finde.
Wenn wir jetzt noch mal eine größere historische Perspektive einnehmen, 1989 und die folgenden Jahre, also Demonstration und die Eroberung der Demokratie, droht jetzt zum Beispiel mit dieser Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dieser neuen Sendeanstalt, droht da, dass diese Entwicklung wieder zurückgedreht wird?
Ja, wir wissen inzwischen, dass für junge Demokratien, für schwache Demokratien gerade gute, kritische, freie Medien unglaublich wichtig sind. Die Slowakei hat tolle Journalisten. Wir haben immer noch sehr gute, freie Presse, auch gedruckt, auch digital. Wir haben tatsächlich innovative Radioformate. Auch das Fernsehen gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Auch dieser Generaldirektor von RTVS hat tatsächlich gute Arbeit geleistet. Und auch in dieser schwierigen Zeit für kritische Medien. Nur, wir sehen gerade, dass diese rechtspopulistische, nationalkonservative Regierung versteht, dass medialer Einfluss auf die Gesellschaft wirklich viel bedeuten kann und die Macht auch tatsächlich stabilisieren kann. Und deswegen geben die sich vom Anfang an wirklich sehr viel Mühe, dass es zu dieser Übernahme vom Staat tatsächlich kommt. Und gestrige Abstimmung im Parlament ist ein weiterer Schritt. Jetzt brauchen wir nur noch Unterschrift des neuen Präsidenten Pellegrini, aber das wird leider höchstwahrscheinlich nur eine Formalität.
Das slowakische Parlament löst den öffentlich-rechtlichen Sender auf, die Sendeanstalt auf. Die Hintergründe hat uns der slowakische Schriftsteller und Journalist Michal Worecki erläutert. Herr Worecki, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen.
12 Jahre lang hat ein Sonderforschungsbereich an der Universität Freiburg darauf verwendet, Heldinnen und Helden, Heroismen und Heroisierungen zu studieren. Und zum Abschluss wurden nun einige Ergebnisse in einer Ausstellung dargestellt, und zwar im Militärhistorischen Museum Flugplatz Berlin-Gatow, mit dem Nahverkehr in 1,5 Stunden vom Berliner Stadtzentrum zu erreichen. Für die Umsetzung verantwortlich Helgard Haug und Daniel Wetzel vom Theaterkollektiv Rimini-Protokoll und Dominik Steinmann. Tobi Müller ist an Raketen und Flugzeugen vorbeimarschiert, um die Ausstellung Prinzip Held zu erreichen.
Auf dem alten Militärflugplatz, Stützpunkt der Luftwaffe ab Mitte der 30er Jahre, fühle ich mich unheldenhaft klein unter den alten Kampffliegern. Helgard Haug von der Gruppe Rimini Protokoll hat mit Daniel Wetzel die Forschung der Uni Freiburg in eine Ausstellung übersetzt. Gewöhnungsbedürftig ist die Lage auch für sie, als in Westdeutschland links Sozialisierte.
Man kann hier lange Spaziergänge machen und an einer Pershing vorbeigehen und an so in meiner Biografie eher sozusagen abgelehnte Objekte sehen, Dinge, die man irgendwie abrüsten, abschaffen wollte. Wir erleben das hier aber natürlich auch als eine aktive Kaserne.
Bitte durch den Vorhang.
Prinzip Held ist ein Parcours über 9 thematische Stationen. Sie heißen Einsatz, Kampf, Männlichkeit oder Grenzüberschreitung. Die Begriffe sind wie Zutaten, die zusammenkommen müssen, um von Helden zu sprechen, haben die WissenschaftlerInnen herausgefunden. Die Pressplatten am Boden unterscheiden sie mit unterschiedlichen Farben und Objekten. Hier schimmert der Boden zum Beispiel rosa, das Thema Vorbild. Ein kleiner Theatervorhang, ein paar Sitze. Wir hören einen Ausschnitt der vergessenen Oper La Muette de Portici. Bei einer Aufführung in Brüssel 1830 gab es einen Aufstand gegen den König danach. Die Kunst hat das Publikum zum Heldentum verführt. Ein Feld weiter, dunkelgrün. Polarisierung steht da und eine Betonzelle des Islamischen Staates. Die WissenschaftlerInnen des Sonderforschungsbereiches berichten in 10-minütigen Einführungen meistens im unakademischen Gesprächston von ihrer Arbeit. Ein Schritt weiter spricht Greta Thunberg, respektive Johanna Pink, die über sie geforscht hat.
Das ist eine Erklärung, warum Greta Thunberg so viel Verachtung und Hass auf sich zieht.
Es gibt viel zu hören auf den neuen Feldern in Kopfhörern. Von Forschung lässt sich halt am besten erzählen. Sie als Ausstellung zu bauen, ist schwieriger. Zeit für einen Abstecher in den zweiten Hangar, da können wir etwas tun. In der Mitte liegen Planen aus Ballonseide. An den Rändern stehen 20 Hebel, die das Publikum einzeln betätigen muss, damit die Planen aufgeblasen werden. Es ist die Heldenfigur, wie Rimini-Mann Daniel Wetzel dem Publikum erklärt.
Du kriegst so eine große Heldenfigur nicht aufgeblasen, wenn du zu dritt oder zu viert bist. Dann bleibst du in der Familie oder in der Gruppe. Das heißt, man müsste dann eigentlich andere Leute auf dem Gelände animieren oder irgendwie gucken, dass man 20 wird. Sollte man das Ding zu seiner vollen Größe aufblasen wollen, das ist sozusagen die Spielanordnung, mit der wir die Leute auch rausschicken. Machst du es nicht und tut ihr euch nicht zusammen, bleiben die Dinger auch flach.
Aufgeblasene Helden, das klingt sehr kritisch. Wie sieht das der Leiter des Sonderforschungsbereiches, Ralf von den Hoff? Ist das ein Resultat der Studien?
Das Konzept war auch ein bisschen, Helden sind vielfach heiße Luft. Da machen viele was, damit fasziniert wird, aber was steckt eigentlich dahinter? Die Idee war auch, Helden sind nicht nur Herakles oder der Sportler, sondern Helden sind was Abstraktes, was bisweilen so und bisweilen so entsteht. Rimini-Protokoll hat es geschafft, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in etwas umzusetzen, was künstlerisch aussieht, was viel davon integriert, ohne dass man in dem Moment es verstehen muss. Man soll es tun und merkt dann, zu zweit schaffe ich das nicht, Held zu sein. Wie viele Leute haben mich heute gefragt, wie wird man Held oder Heldin? Die Antwort ist natürlich einfach, die kennen Sie jetzt. Man wird es nur durch die anderen.
Zurück im ersten Hangar zeigen 2 Stationen doch noch den militärischen Kontext. Ein Käfig aus grünen Bändern und metallenen Kisten verweist konkret auf Flugplatz und Kaserne. Thema Heldentum und Staatsbürger in Uniform. Ist das die nun viel zitierte Zeitenwende? Wollen Forschung und Kunst zum Ausdruck bringen, dass viele anders über die Bundeswehr denken, über Verteidigung und Wehrhaftigkeit?
Erstmal war die Bundeswehr nie im Fokus unserer Forschung. Es war auch nicht das Ziel für die und in deren Richtung irgendwas zu erreichen. Das Phänomen ist hier auch nicht zwischen zivil und militärisch getrennt. Was wir hier machen, versucht das als kulturell-soziales-politisches Phänomen zu verstehen. Es geht also zusammen. Ob und wie wir in einer Armee Heroisierung brauchen, um zu mobilisieren, ist natürlich eine Frage, die jetzt viel größer, viel akuter ist.
12 Jahre Forschung können nicht an einem aktuellen Thema gemessen werden. Das wäre weder eine wissenschaftliche noch eine künstlerische, sondern eine journalistische Perspektive. So sehr prinzipiell eine spielerische und mit den vielen Interviews auch informative Ausstellung ist, wirkt sie dennoch vor allem fleißig, aber selten griffig.
Prinzip hält im Militärhistorischen Museum Flugplatz Berlin-Gatow, dort zu sehen bis Anfang November. Und aus diesem Projekt ist auch ein Hörspiel von Rimini Protokoll entstanden mit den Interviews der Ausstellung. Die Ursendung ist am 24. Juli hier im Deutschlandfunk Kultur.
Der Film Total Trust ist am Abend in Stuttgart mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet worden. Der Streifen von Jialing Zhang erhielt ein Preisgeld von 20.000 Euro, wie der Südwestrundfunk mitteilte. Er stiftet den Preis zusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Total Trust beschäftigt sich mit der Macht von künstlicher Intelligenz und großen Datenmengen. Dabei zeigt die aus China stammende Regisseurin Jialing Zhang anhand ihres Herkunftslandes, wie Überwachungswerkzeuge zu Zensur und Selbstzensur führen. Die 82-jährige Filmemacherin Ulrike Ottinger erhielt den undotierten Ehrenpreis für ihr Lebenswerk, weil sie zu den bedeutendsten deutschen Filmschaffenden gehöre. Ihre Werke widmeten sich meist fremden, eher unbekannten Welten und Menschen, hieß es weiter. Erst Hausbesitzer, jetzt Kinoeigentümer. Studenten und Filmemacher haben das traditionsreiche Pariser Programmkino La Clé, zu Deutsch der Schlüssel, mit Hilfe von Spenden und Krediten vor der Schließung retten können. Von 2019 bis 2022 hatte ein Kollektiv aus Studenten und Filmschaffenden das Kino besetzt, bis sie von der Polizei vertrieben wurden. Daraufhin starteten die Mitglieder des Kollektivs eine Spendenkampagne, an der sich auch prominente Namen aus dem Filmgeschäft wie die Regisseure Leos Carax, Quentin Tarantino und Martin Scorsese beteiligten. Nach der Aufnahme von Bankkrediten und der Neuverhandlung des Verkaufspreises gab das Kollektiv nun bekannt, dass es die Kinosäle im 5. Pariser Arrondissement gekauft hat. Im Alter von 87 Jahren ist der Historiker Lothar Gall gestorben. Gall wurde 1968 Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und übernahm 4 Jahre später einen Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin. 1972-73 war er für eine Gastprofessur an der Universität Oxford beurlaubt. 1975 wurde er an die Universität Frankfurt am Main berufen. Zu den Schwerpunkten von Galls Forschungen zählte die Geschichte des europäischen Liberalismus. Außerdem erwarb er sich den Ruf eines brillanten Experten auf den Gebieten der Bismarck-Forschung. Sein 1980 erschienenes Werk Bismarck, der weiße Revolutionär, gilt als erste Bismarck-Biografie modernen Zuschnitts. Zum Jubiläum von Thomas Manns Weltbestseller Der Zauberberg gibt es jetzt ein Online-Spiel. Bei Zurück ins Flachland gehe es mit dem Protagonisten Hans Castorp in 7 Leveln durch den Zauberberg, teilten die Lübecker Museen heute mit. Dabei müssten kleine Aufgaben wie Fieber messen, eine Schneewanderung oder eine Seance gemeistert werden, um in der Geschichte voranzukommen. Das Online-Spiel kann auf dem PC sowie auf Tablets und Smartphones gespielt werden und ist über die Internetseite des Buddenbrook-Hauses abrufbar. Das Spiel ist Bestandteil des umfangreichen Jubiläumsprogramms des Buddenbrook-Hauses rund um Thomas Manns Weltbestseller, der vor 100 Jahren veröffentlicht wurde.
Das P1 in München ist seit seiner Neueröffnung 1984 eine feste Größe in der deutschen Clublandschaft und hat zahlreiche legendäre Veranstaltungen erlebt. Die Ausstellung in München Glamour und Geschichte gibt nun einen Einblick in die 40-jährige Geschichte des P1 und seine Verbindung mit dem Haus der Kunst in München. Andi Höhmann.
Leute, die noch nie im P1 waren, kennen das P1. Also es ist wirklich vom Hörensagen auch eine Legende. Das war eben auch dieses Prinzip mit dieser härtesten Tür. Also jeder kann sich als Star fühlen, vorausgesetzt er kommt rein.
In ist, wer drin ist. Der berühmte Spruch aus der Schikaria-Serie Key Royale von Helmut Dietl aus dem München der 1980er Jahre. Damals entwickelte sich das P1 zum internationalen Hotspot für ein exzessives Nachtleben. Im Jet-Set-Fieber mit Glitzer, Glanz und Gloria.
Dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Also Whitney Houston hatte hier ihren ersten Auftritt vor europäischem Publikum. Queen waren da. Wir zeigen in der Archivgalerie so einen kurzen Filmschnipsel, wo die Band so auf der Terrasse im Blitzlichtgewitter posiert. Dann natürlich Milli Vanilli, also die ja selber sagen, sie waren so eine Art Maskottchen im P1 und haben gelernt, berühmt zu sein, bevor sie dann berühmt wurden.
Die Geschichte des P1 geht zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die amerikanischen Besatzer machen aus der Gastronomie im für das NS-Regime so prestigeträchtigen Haus der Kunst einen Offiziersclub. P1 nannten sie ihn der Einfachheit halber, eine Abkürzung der Adresse Prinzregentenstraße 1. Anfang der 1950er Jahre wird daraus das Ausstellungsrestaurant P1. Bayerische Bohème in unmittelbarer Nachbarschaft zu den ganz großen Meistern der bildenden Kunst.
Also wirklich so die spektakulärsten und wertvollsten Bilder, wie jetzt Picasso, Guernica, die Expressionisten. Also Nachtclub war Tür an Tür mit den wichtigsten und wertvollsten Kunstwerken.
In den 1960er und 70er Jahren mausert sich das P1 allmählich zum Place to be der Partyszene. Und dann die 80er. Michael Käfer vom gleichnamigen Feinkostimperium modernisiert den Club nach dem Vorbild des angesagten Studio 54 in New York. Der Zeitgeistzeiger steht auf extravagante Shampoos-Partys. 1984 gibt es eine fulminante Neueröffnung. Und genau da setzt nun die Ausstellung in der Archivgalerie im Haus der Kunst an. Glamour und Geschichte, 40 Jahre P1.
Da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen.
Dieser silberne Vorhang, der gehört eben schon zur P1-Ausstellung. Also man wird dann eben diesen Vorhang aufmachen und man ist dann in diesem, ich sage jetzt mal, Disco-Club-Bereich. Also da öffnet sich dann nochmal eine ganz andere Welt, dieses Sehen und Gesehenwerden.
Die Ausstellung zeigt keine Fotos, keine Texte, keine Disco-Relikte in Vitrinen, sondern möchte durch eine Art Reenactment persönliche Erinnerungen und Gedanken wecken. Die BesucherInnen betreten eine verspiegelte Tanzfläche, können an einem DJ-Pult über Kopfhörer in Playlisten eintauchen oder auf schwarzen Sitzstufen mit roten Lämpchen einfach nur die Gedanken zum Nachtleben ganz allgemein schweifen lassen. Auch wenn man noch nie im P1 war.
Die anderen beobachten sich selber auch nochmal, beobachten eben mit den Spiegeln. Aber gleichzeitig ist natürlich Club auch ein Ort von Selbstidentifikation, Selbstfindung, ja, sich auszuprobieren.
Das P1 ist und bleibt eine Legende mit dem vorauseilenden Ruf einer goldenen Disco-Zeit. Harte Tür und Promi-Dichte gehören der Geschichte an. Zeit also, diese Institution von einem Club mal mit einer kleinen Ausstellung zu würdigen. Zumal das P1 auch untrennbar mit dem Haus der Kunst verbunden ist. Macht Laune auf, mal wieder etwas unbekümmert ins Nachtleben einzutauchen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die deutsche Sektion des SchriftstellerInnenverbandes PEN tagt derzeit in Hamburg und dies wird begleitet von täglichen Rahmenprogrammen. Heute gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema über die zunehmende Notwendigkeit, die Freiheit des Wortes auch in Deutschland zu verteidigen. Severin Näwe war dabei. Es hieß, Frau Näwe, im Vorfeld, dass es möglicherweise heute auch zu einem Eklat beim Pennen kommen könnte. Wie war denn der Abend? Wie ist das verlaufen?
Nun, also diese aufgeregt kolportierten Gerüchte kann ich so nicht bestätigen. Ich habe vorab mit einem sehr entspannten Generalsekretär Michael Landgraf gesprochen. Der bestätigte zwar, dass es heute etwas Aufregung gegeben hat. Das liegt an einem mehr oder minder offenen Brief, wie er es formuliert hat, den ein Mitglied heute an verschiedene Presseeinrichtungen, Pressehäuser geschickt hat und aber eben auch an die Mitglieder mit harten Vorwürfen darin, zum Beispiel Mobbing gegen das Präsidium gerichtet. Das hat die Mitgliederversammlung wohl etwas überschattet. Man überlegt nun juristische Schritte, aber äußern konkret wollte man sich dazu nicht und gestritten wurde darüber auch nicht. Beim PEN sind ja zwar Mitglieder mit großer sprachlicher Schlagkraft, streitbare Geister mit starken Meinungen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich immer wieder auch zu großen gesellschaftlichen Fragen äußern und äußern müssen. Und das führt zwar zu Diskussionen, aber wie mir Michael Landgraf versicherte, ein Eklat gab es heute Abend nicht. Die hatten ganz andere Themen heute.
Und welche waren das?
Naja, die KI zum Beispiel, das ist ja ein Thema, das uns alle gerade auf der Überholspur begleitet. Das ist natürlich gerade auch für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ein großes und wichtiges Thema in all seinen Facetten. Aber heute ging es vor allem um die wichtige Frage, ob eine AfD-Mitgliedschaft und PEN-Mitgliedschaft sich gegenseitig ausschließen. Und dazu sagte mir Generalsekretär Landgraf.
Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir eine Charta ja unterschreiben. Also wir sind ja nicht einfach Mitglied im Verein, sondern wir verpflichten uns beispielsweise gegen Hass und Hetze vorzugehen und vor allen Dingen für Internationalismus einzustehen. Also das heißt, nationale Grenzen im Grunde genommen zu überwinden. Literatur überwindet diese Ländergrenzen. Und wenn wir dann mit einer nationalistischen Partei zu tun haben, beziehungsweise mit Fragestellungen, die im Moment gerade von der AfD aufgeworfen werden, wurde das natürlich heftig auch diskutiert, ne, logischerweise.
Und das Ergebnis der Mitglieder nach der Abstimmung danach fiel offenbar ganz eindeutig aus. Das lässt sich beides nicht vereinbaren.
Es gab nun nach dieser Mitgliederversammlung auch ein Podium heute Abend, ich hatte das schon erwähnt, ein Podium, das vor Publikum diskutiert hat, nämlich die Frage, muss man die Freiheit des Wortes auch bei uns in Deutschland verteidigen? Welche Erkenntnisse gab es denn da?
Also das Podium, muss man sagen, war ganz gemischt besetzt mit Olga Martinova, Matthias Politiki, Najem Wali und Petra Reski. Zwei von denen sind ins Ausland gezogen. Reski lebt in Italien, Politiki in Österreich. Martinova und Wali sind aus restriktiven Regimen hierher gekommen. Und immer wieder drehte sich erstaunlicherweise heute alles um die Frage, welche Wörter man denn noch benutzen dürfe, statt um das große Ganze der Meinungsfreiheit, was man ja auch hätte erwarten können. Schriftsteller Matthias Politiki, der nach Österreich gezogen ist, nach Wien ganz konkret, weil er dort mehr sprachliche Freiheit empfinde, sagte dazu.
Sinti und Roma sind hier bei uns die angemessenen Begriffe, aber keineswegs in den anderen Staaten. Und absolut, so ist es ein Native American im Text, der mir die Friedenspfeife raucht. Was ist das denn? Das kann ich doch nicht schreiben. Ich ziehe die Konsequenz raus und die ist fatal, aber ich muss mich selber anklagen. Ich behandle diese Stoffe nicht mehr.
Und da ist die Schere dann im Kopf.
Da ist die Schere dann im Kopf, hat sie gesagt. Wie kam das denn beim Publikum an? Da gab es ja sicherlich auch noch andere Stimmen.
Ja, also mich persönlich hat übrigens auch überrascht, dass das so einseitig dort formuliert wurde. Mich hat überrascht, dass keine sogenannte woke Stimme oder generell jüngere Stimme auf dem Podium saß und daran erinnert hat, dass sich Gesellschaft verändert und eben auch Sprache sich damit verändert. Gendern, besondere Achtsamkeit bei einzelnen Begriffen, die diskriminierend sein können. Und die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Mitglied im PEN-Freundeskreis, Simone Barrientos, sah das ganz ähnlich.
In der Diskussion ist ein bisschen das verloren gegangen, worum es eigentlich hätte gehen sollen. Nämlich wann Sprache wirklich in Gefahr ist, wann man selber wirklich in Gefahr ist, weil man Dinge nicht mehr sagen darf. Was es bedeutet, im Exil zu schreiben. Und Najem Wali hat ja gesagt, die beste Literatur ist im Exil entstanden. Das heißt, es setzt ja auch was in Bewegung. Aber jemand, der von Deutschland nach Österreich geht, weil er meint, er darf eine Geschichte vom Balkan nicht mehr erzählen, weil er dann das Z-Wort nicht benutzen darf, der ist nicht im Exil, sondern der ist im Zweifel ein Feigling.
Was ist denn jetzt die Bilanz des Abends aus Ihrer Sicht, Frau Nebe?
Also mir, ich habe den Eindruck gewonnen, die Wogen beim PEN nach all den Aufregungen der letzten Monate oder Jahre, muss man sagen, haben sich etwas geglättet, nach dem spektakulären Rücktritt von Denis Yücel zum Beispiel. Man kann sich beim PEN wieder auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich den Schutz und die Unterstützung verfolgter Schriftstellerinnen im Exil oder gar im Gefängnis. Und eine Diskussion wie die heute Abend gehört eben auch zur Freiheit des Wortes, zur Meinungsfreiheit. Und das bedeutet auch den Luxus, dass wir sie hier bei uns führen können und in diesem Fall auch aushalten können müssen.
Also insgesamt ein ganz anregender Abend für Sie heute?
Absolut. Sehr unterhaltsam.
100 Jahre PEN vom heutigen Tag, vom heutigen Abend in Hamburg hat uns Severin Neve berichtet. Frau Neve, Dankeschön.
Sehr gerne.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Wenn Sie manchmal unsere Kulturpresseschau hören, wissen Sie, sofern es der Sache dient, der Argumentation, dem Gedankengang, zitieren wir gern viele Zeilen lang aus ein und demselben Artikel. Anders heute. Um Ihnen ein akustisches Abbild der bunten Feuilletons zu geben, gehen wir pointillistisch vor und rein Farbtupfer an Farbtupfer. Wenn Mütter ihre Kinder stillen, kommt dann aus der Brust Kuhmilch oder Hafermilch? Lautet in der Tageszeitung die Kinderfrage. Antje Lang-Lehndorfs Antwort schlägt schnell um in Aufklärung über das klimatisch bedenkliche Methanpupsen von Rindern. Vorher aber hält sie fest, die Milch, die Babys aus der Brust trinken, kommt weder von Kühen noch von Pflanzen, sondern von Müttern. Deshalb heißt sie auch Muttermilch. Das versteht ihr sicher, liebe Kinder. Jetzt eine Frage eher für Erwachsene. Der Fußball und die kollektive Euphorie eines EM-Sommers, können sie gegen die Mutlosigkeit helfen? Elena Witzek ruft in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wissenschaftliche Autoritäten auf, nicht zuletzt den Sportsoziologen Günther Gebauer. Gebauer vermutet laut Witzek, dass eine fußballinduzierte Kollektiveuphorie hierzulande bis zu 2 Monate anhalten könnte. Bedingung? Zunächst mal muss es noch ein paar Spiele so erfolgreich weitergehen. Akzeptabel für einen länger anhaltenden Effekt, sagt Gebauer, wäre eine Niederlage im Halbfinale. Schauen wir mal. Im Viertelfinale wartet womöglich Spanien auf die Nagelsmänner. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschreibt Uwe Ebbinghaus, wie fassungslos der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma war, als er im Spiel gegen Spanien beim Schiedsrichter vorsprach und die gelbe Karte sah, obwohl er doch nach neuester Regel als Kapitän seiner Mannschaft der Einzige ist, der sich an den Schiri wenden darf. Ausnahme indessen ist der Torhüterkapitän und zu weit weg vom akuten Geschehen muss an seiner Stadt ein Feldspieler als Stellvertreter vorsprechen. Ebbinghaus betretenes Fazit: Die EM ist natürlich ein Spiegel der EU. Eine eigentlich gute Idee, geboren aus der Sehnsucht nach umfassender Einigung, wird von der Überregulierung ins Absurde gedreht. Und jetzt etwas echt Intellektuelles. Der Berliner Tagesspiegel berichtet über die Benjamin Lectures der Philosophin Lea Üppi im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Üppi mache sich für moralischen Sozialismus stark, erklärt Gregor Dotzauer. Moralischer Kapitalismus, sagt sie, das sei ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Moralischer Sozialismus aber sei kein dummer Pleonasmus, ein weißer Schimmel. Denn wie sollte ein Gesellschaftsmodell unmoralisch sein, das den Werten gegenseitiger Anerkennung, größtmöglichen Handlungsvermögens und der Freiheit verpflichtet ist? Bevor Sie einwenden, ja, aber der real existierende Sozialismus, lesen Sie den Tagesspiegel. Üppi hat Ihren Einwand längst mitgedacht. Um ernst zu bleiben, die Taz zeigt ein Foto der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, genauer ein Foto vom Cover der Juli-August-Ausgabe der Vogue, auf dem Friedländer im grellroten Mantel zu sehen ist. Unter dem Titel »Politik und Prada« konstatiert Laura Ewert, dass sich die deutsche Vogue politisiert hat, klatscht aber keineswegs Beifall. Natürlich ist auch die Mode längst in diesem Sinne politisch. Heidi Klum quietscht Diversity und die Kufia ist zum lautesten Modestatement der jüngeren Geschichte geworden. Das ist deswegen alles so schön und einfach, weil es keinerlei progressive Ideen dafür braucht. Für diesen Hashtag Zeitgeist macht die deutsche Vogue das perfekte Magazin. Zurück zum Heiteren von reduzierter Bedeutung. In der Süddeutschen Zeitung machen Bernhard Heckler und Cornelius Pollmer alle greifbaren TV-Talk-Formate und deren Besetzung nach Strich und Faden fertig. Zum Schluss folgt ihr konstruktiver Vorschlag. Eine neue Talkshow. Gäste und Moderation in Bademode. Ein dampfender Whirlpool. Nach Wunsch alkoholische Getränke. Die ersten 10 Minuten herrscht Sprechverbot, bis das perfekt alkalische Wasser allen Anwesenden die Alltagssorgen weggeblubbert hat. Dann beginnt das Gespräch. Sendungstitel: Das Abklingbecken. Tja, obwohl auch die Albernheit der SZ-Autoren eine Form von Euphorie ist und mit der EM zu tun hat, dann hätte die FAS recht. Sie titelt zuversichtlich: Über Nacht ist was passiert.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Otzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.